Mein Anliegen ist, sich die Welt außerhalb von Deutschland anzuschauen, sich dessen bewusst zu sein, in welchen Umfeldern wir uns bewegen und mit welchen Wettbewerbern wir im Wettstreit um welche Märkte bestehen.
Gestalten oder nur reagieren? Was entscheidet? Das erfährst du hier mit herausragenden Persönlichkeiten an meiner Seite. Gestalten statt jammern. Ich bin dein Host, Kai-Michael Kissebert. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute zu Gast ist die Architektin des Campus Heilbronn der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Nicole Graf, Professor Dr. Nicole Graf, ist hier als Brückenbauerin zwischen Bildung, Wirtschaft und der Lebensmittel- und Konsumgüterbranche tätig. Rektorin der Dualen Hochschule ist sie seit 2014. 2010 wurde sie schon mit dem Aufbau des Campus Heilbronn betraut. Vorher Wirtschaftswissenschaften studiert und dann eine Karriere in der Industrie, unter anderem als Marketing Director in einem internationalen Unternehmen und auch weitere Positionen. Und ja, schön, dass du heute da bist, liebe Nicole.
Schön, dass ich da sein darf, lieber Kai. Ich freue mich auf das Gespräch.
Sehr gerne. Ja, Nicole, wenn du heute über den Bildungscampus läufst, bei so schönem Sonnetag wie heute, gibt es einen Moment, an den du noch spontan denkst und sagst, genau dafür hat sich der ganze Einsatz gelohnt?
Also im Grunde genommen hat sich der Einsatz dafür gelohnt, das heute zu sehen, was hier über die letzten 16 Jahre entstanden ist. Wenn ich zurückdenke, ich erinnere mich wirklich noch genau an diesen Tag. Es war der 18. Januar 2010. Damals bin ich mit 2,5 Mitarbeitern in den Hinterhof der Stadtwerke gezogen. Heilbronn hatte damals hier im Innenstadtbereich eigentlich eine kleine Industriebrache. Es war ein altes Möbelhaus, ein Autohändler, ansonsten nichts Spektakuläres. Und ich hatte den Auftrag des Landes Baden-Württembergs und der Dieter-Schwarz-Stiftung, hier eine neue Außenstelle damals der DHBW in Heilbronn zu errichten. Und zu errichten bedeutet, meistens ist da noch nichts da. Also im Industriejargon würde man von Brownfield sprechen, weil natürlich alte Gebäude da waren, die abgerissen werden mussten. Aber der Gebäudeanteil ist ja nur ein ganz kleiner Teil dessen, was es tatsächlich bedeutet, eine neue Hochschule zu etablieren. Und wir haben damals im Grunde genommen wirklich von null gestartet. Natürlich gab es die Duale Hochschule Baden-Württemberg schon an anderen Standorten. Das Modell ist ja gegründet worden als quasi bildungspolitische Innovation in den 70er Jahren, weil damals die Wirtschaft sich gewünscht hat, dass Absolventen in kürzeren Studienzeiten und praxisnäher ausgebildet werden. Ja, und wir haben, wie gesagt, im Hinterhof der Stadtwerke angefangen und haben dann den Spatenstich gehabt zur Errichtung des ersten Teils dieses Bildungscampus. 2011 im Herbst sind wir dann eingezogen und seither massiv gewachsen, sowohl wir als duale Hochschule, aber in der Zwischenzeit natürlich auch der Bildungscampus. Denn heute ist die DHBW eine von vielen Institutionen. Wir waren sicherlich damals so der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Aber wenn man sieht, heute ist hier die ETH Zürich, die TU München, es ist Fraunhofer da, Steinbeis, Max Planck, die Campus Founders, die Coding School 42. Und der Campus ist tatsächlich heute ein ganz lebendiges Viertel, in dem gelernt, gelehrt, geforscht wird.
Ja, ja, aber auch sehr, sehr beeindruckende Story. Also ist ja quasi ein Startup, so mit der Garage angefangen, also mit dem Hinterhof der Stadtwerke, 2,5 Mitarbeiter. Braucht ja sicherlich auch sehr, sehr viel Einsatz. Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, jetzt komme ich aber wirklich an die Grenzen mit dem ganzen Aufbau und dem Gestalten hier drin?
Ja, ich finde es eine ganz spannende Frage, ja, weil wenn man über Grenzen nachdenkt, dann können das ja externe Grenzen sein oder auch innere Grenzen. Und ich glaube, Momente, in denen ich wirklich verzweifelt war oder gedacht habe, nee, das funktioniert alles nicht, Die gab es kaum. Ja, ich bin grundsätzlich ein positiv und energiegeladener Mensch. Also von daher glaube ich auch, dass nahezu alles möglich ist, wenn man das will. Man braucht aber natürlich Mitstreiter und man braucht Rahmenbedingungen, die es möglich machen. Und wir haben natürlich hier herausragende Rahmenbedingungen durch die Förderung der Dieter-Schwarz-Stiftung. Und wir haben mit der DHBW ein Erfolgsmodell, das auch in der Wirtschaft bekannt ist und zieht, also zumindest in Baden-Württemberg. Wir haben allerdings hier Studiengänge etabliert, die zwar in der Region verankert sind, aber auch bundesweit Strahlkraft ausüben sollten. Und von daher hatten wir gute Rahmenbedingungen. Wir hatten aber in der Tat auch manchmal Hemmnisse, die tatsächlich intensiv Bemühungen gebraucht haben, und zwar nicht nur Kraftanstrengungen, wirklich auch so die Frage, mit welcher Taktik, mit welcher Strategie kann man diese Themen angehen. Denn gute Rahmenbedingungen erleichtern vieles, aber das ist so ähnlich wie bei Hoffenheim, Geld allein schießt halt auch keine Tore. Und wir hatten tatsächlich auch Widerstände, und das hat sich in den letzten Jahren auch immer mal wieder gezeigt. Wenn man selbst Dinge tun möchte in einem Umfeld, das ja eigentlich öffentlich reguliert ist, dann ist es in Strukturen manchmal auch so, dass es Missgunst gibt, Neid gibt und tatsächlich auch Akteure gibt, die versuchen, Dinge zu verhindern, egal ob zum eigenen Vorteil oder weil sie Dinge nicht verstehen oder Dinge einfach nicht so entwickelt haben möchten. Ja. Und das waren schon häufiger auch Momente, wo ich dachte, poh, es könnte auch ein bisschen einfacher gehen, aber wir kriegen das in jedem Fall hin. Dann müssen wir halt vielleicht ein Workaround gehen, und es wird aber in jedem Fall funktionieren.
Okay, also immer positiv geblieben, immer energiegeladen und dann auch einen Weg gefunden.
Ja, und ich glaube, man muss einfach dann auch wissen, wen kann man für was mobilisieren, was sind die entsprechenden Hebel. Also das hat tatsächlich sehr viel mit Managementerfahrung zu tun und auch mit dem Wissen über Politik und Mikropolitik.
Ja, ja. Ja, Managementerfahrung ist auch ein sehr gutes Stichwort für meine nächste Frage. Also du kommst ja aus der Industrie und hast dann zur Bildung letztendlich gewechselt. Und was hat dich da mehr geprägt, oder das waren so besondere Momente irgendwo? War das dann in der, nenn's mal, ersten Karriere in der Wirtschaft oder dann eher jetzt so in der Bildung?
Also ich glaube, meine Karriere in der Wirtschaft war eine extrem wichtige Grundlage, um diese Hochschule hier aufzubauen und zu entwickeln. Und ich war 15 Jahre insgesamt im Daimler-Konzern in unterschiedlichen Funktionen, in ganz jungen Jahren im Mikroelektronikbereich bei der Temik als damals sehr junge Frau in einem extrem männlich geprägten Umfeld, lauter erfahrene
Ingenieure. Auch nicht so ganz einfach.
No, not at all. Und das Spannende war, ich durfte in diesen jungen Jahren tatsächlich auch erste Führungserfahrung sammeln und wurde angesetzt auf Märkte, die definitiv nicht einfach waren. Also so war meine erste berufliche Position der Aufbau eines Vertriebs- und Marktstrukturen in Osteuropa und den postsowjetischen Staaten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Also damals der wilde Osten, und der war wirklich wild. Also wenn man heute darüber erzählt, wie die Marktmechanismen da funktionierten, dann kann man sich das kaum mehr vorstellen. Ja, es war halt Planwirtschaft, und es war tatsächlich auch von Vertriebsstrukturen gekennzeichnet, in denen man als Frau relativ wenig Standing hatte, es sei denn, man hätte sich erarbeitet. Ja. Und weil ich das dort gut gemacht habe, bekam ich den lateinamerikanischen Markt dazu. Jetzt weiß man, in Lateinamerika haben die Frauen einen noch geringeren Stellenwert. Also von daher, ich war mir nicht sicher, ist es eine Belohnung oder ist es eine Strafe? Aber nein, es war definitiv etwas, was man mir zugetraut hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das hat mich sehr geprägt. Ich hatte Führungskräfte, mein damaliger damaliger Chef, der Frank-Dieter Meyer, ist inzwischen Mitte 80. Ich bin mit ihm immer noch in sehr engem Austausch. Er hat mich immer gefordert und gefördert und hat mich tatsächlich dann auch in ein Programm gesteckt von Daimler zur Entwicklung der oberen Führungskräfte des Konzerns, wo man tatsächlich eine harte Schule hatte, aber gelernt hat fürs Leben. Also das Thema Strategieentwicklung, Strategieumsetzung ist etwas, was ich eben nicht nur in der Theorie aus dem Studium gelernt habe, sondern wirklich auch dort natürlich dann schon mit einer Berufserfahrung nochmal indoktriniert bekommen habe. Und diese Schule hat mich wirklich auch vorbereitet auf all das, was später kam, auch in anderen Funktionen des Konzerns und natürlich dann auch im Hochschulwesen.
Mhm. Ja, also schon beeindruckend. Also danke für die Schilderung dieser, auch dieser Märkte, die ja, glaube ich, heute nach wie vor immer noch speziell sind. Und andere Kulturen haben ja immer gewisse Herausforderungen dann dabei, wo man eben dann ja, was dazulernen muss oder sich reinbringen muss. Und was waren so der erste Moment in deiner Karriere oder vielleicht auch eine Person, wo dir bewusst wurde, wenn ich mich richtig reinhänge, dann kann ja wirklich was bewegen oder wirklich was aus mir machen.
Also ich glaube, mir war das relativ frühzeitig bewusst, dass man Leistung bringen muss, wenn man erfolgreich sein will. Liegt vielleicht auch daran, ich bin ein Teil der Generation X, die gerade nach den Babyboomern geboren wurde, aber wir waren einfach auch viele. Ja, der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland war mit, wenn ich mich recht erinnere, 1,3 Millionen Geburten, das Jahr 1964. Ich bin danach geboren, aber wir waren immer vielzählig, egal ob es um Studienplätze ging, egal ob es später um den beruflichen Einstieg ging. Man musste zum einen wirklich gut sein und Leistungswillen beweisen. Vielleicht, ich denke da manchmal drüber nach, wenn wir heute forschen über die Generation Z, wo ja das Thema Work-Life-Balance oder vielleicht auch Life-Life-Balance eine große Rolle spielt. Und ich habe vor kurzem eine sehr interessante Abhandlung eines Arbeitspsychologen gelesen, bei der er die These vertreten hat, dass es gar nicht nur die Frage dieser Generation Z sei, sondern insbesondere auch das Alter eine Rolle spiele beim Erkennen, welche Bedeutung berufliches Engagement hat. Und seine Aussage war, die Generation Y und die Babyboomer hätten vielleicht auch hin und wieder sich gerne eine Auszeit genommen und ein bisschen vor sich hin gechillt. Aber wenn man zu irgendwas keine Lust hatte, dann waren damals halt 20 andere hinter einem gestanden, die es gemacht hätten. Ja? Und das ist heute mit der demografischen Entwicklung nicht mehr der Fall. Also von daher, mir war immer bewusst, man muss Leistung bringen und man muss Leistung zeigen. Und mich hat vor kurzem sehr beeindruckt, wir hatten mit unseren Studierenden eine Audienz bei Gerd Czarnowski, Generalbevollmächtigter und Komplementär der Schwarzgruppe, also quasi Chef von 600 und 5000 Mitarbeitern. Und neben ganz vielen anderen Fragen hat ihn tatsächlich auch ein Student gefragt, wie er es denn habe mit seiner Work-Life-Balance. Und er hat dann sehr interessant darauf geantwortet, nämlich, dass er immer großen Spaß gehabt hätte am Arbeiten und für ihn diese Abgrenzung gar keine Rolle spiele. Natürlich hätte er auch Erholungsphasen und auf der anderen Seite, wenn es dann eine Entscheidung braucht und Einsatz braucht, dann ist er einfach auch da. Und man kann in diesem wie in jedem anderen Unternehmen alles werden, aber man muss Leistung bringen. Ja. Und für mich als Frau war das, glaube ich, gerade in den jungen Berufsjahren in der Mikroelektronik schon auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ich musste besser sein und mehr Leistung zeigen als alle anderen. Auf der anderen Seite, ich bin oft gefragt worden, ob es denn ein Nachteil war, eine Frau zu sein. Und ich beschäftige mich natürlich viel mit der Frage der Gleichstellung. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer. Und wenn ich mit jungen Absolventinnen rede, dann ist es mir immer ein Anliegen, ihnen Mut zu machen. Und ein Teil dessen ist, man muss sich trauen. Und oft ist es so, dass man als Frau vielleicht zunächst mal mehr Skepsis entgegengesetzt bekommt. Auf der anderen Seite, gerade in männerdominierten Unternehmen und Gesellschaften, hat man als Frau häufig eine größere Sichtbarkeit. Und gesehen werden ist Chance und Risiko gleichermaßen, ja. Aber in dem Moment, in dem man gesehen wird und durch das, was man tut, vielleicht auch glänzen kann, dann hat man eben auch die Chance, gefördert zu werden. Und so ist es mir ergangen. Und ich glaube, ich habe auch meine Vorgesetzten an der Stelle nie enttäuscht, sondern ich habe natürlich in den Jahren, wenn ich so zurückdenke, und das gilt sowohl in der Wirtschaft als auch in der Hochschulzeit, glaube ich, immer abgeliefert, was ich zugesagt habe.
Das glaube ich, wenn man dich so gegenüber sitzen hat, definitiv. Und auch danke für die ehrliche Einschätzung mit dem Rollenverständnis da in der ganzen Geschichte. Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, wo du dich entschieden hast, dass du nicht mehr im Großunternehmen sein möchtest, sondern dann in die Wirtschaft gewechselt bist, weil es ja schon durchaus ein Schritt ist. Wie kam das zustande und wie ging das da dabei, als dann wirklich den Mitarbeiterausweis abgegeben hast und dann gesagt hast, jetzt geh los auf den Hinterhof, also mit der Zwischenstation, Außenstelle, aber trotzdem den Weg.
Wenn ich ehrlich sein soll, das war ganz schön hart. Also ich habe in meiner Zeit in der Wirtschaft immer eine große Leidenschaft gehabt für die Lehre und auch für die Forschung und habe, soweit es die Zeit zugelassen hat, ich war ja sehr viel international auf Reisen in meinen Funktionen, mich aber engagiert und habe hin und wieder Vorlesungen gehalten, war in Prüfungsausschüssen, habe für meine damalige Alma Mater auch eine Mentorentätigkeit wahrgenommen in jungen Jahren. Und wie dann tatsächlich die Frage kam, ich erinnere mich da noch deutlich dran, es war damals von der Berufsakademie Mosbach, die gesagt haben, sie würden ganz gerne eine Professur besetzen im Bereich International Business, da würde ich ja hin und wieder Vorlesungen halten. Sie hätten den Eindruck, dass ich da nicht nur die praktische Erfahrung und wissenschaftliche Fundierung, auch eine gewisse didaktische Befähigung mitbringen würde, ob ich da nicht Lust hätte, mich zu bewerben. Und ich hatte vorher nie drüber nachgedacht, irgendwie in die Akademie einzutauchen und habe damals dann gesagt, gut, ich schmeiß meinen Hut in den Ring und habe dann in der Berufungskommission tatsächlich auch das Votum bekommen. Und ich erinnere mich aber, wie dann die Zusage und das Schreiben kam, ich habe Wochen und Monate gebraucht, um mich tatsächlich zu lösen von meiner Tätigkeit in der Wirtschaft. Ja, also wenn man da eine obere Führungsposition hat, das ist eine totale Veränderung, also nicht nur im Hinblick auf das Gehalt. Ich habe damals bei weitem mehr verdient, als ich heute 25 Jahre später verdiene. Aber wenn man nicht nur monetär getrieben ist, dann ist das sicherlich etwas, was man in Kauf nehmen kann. Aber es hat natürlich auch mit den Gestaltungsmöglichkeiten zu tun. Und als Professor kann man natürlich Freiheit von Forschung und Lehre, seine Lehre gestalten und junge Menschen weiterentwickeln, was ich nach wie vor für eine der erfüllendsten Tätigkeiten überhaupt halte. Ja, aber dieses so durchgetaktete Industrieleben aufzugeben für eine Professur, Tag für Tag vor jungen Menschen zu stehen, das war schon etwas, womit ich im Entscheidungsprozess wirklich auch lange Zeit gehadert habe. Rückblickend muss ich sagen, bereue ich es keinen Tag. Vor allem, ich hatte die Professur 2 Jahre inne und durfte dann eigentlich das tun, was ich vorher in der Wirtschaft auch getan habe, nämlich neue Standorte gründen. Damals zunächst für die Berufsakademie mit einer neuen Außenstelle in Bad Mergentheim und dann eben seit 2010 die Gründung dieses Standorts in Heilbronn. Und es ist natürlich so, dass man im Hochschulwesen mit der Entwicklung neuer Standorte Rahmenbedingungen hat, die einem zum Beispiel die finanzielle Sicherheit geben. Ja, wir haben ja nicht das unternehmerische finanzielle Risiko. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch deutlich eingeschränkter in seinem Handeln. Also es gibt deutlich engere Leitplanken dessen, was politisch geht und was eben nicht geht. Ja, weil wenn ein neuer Standort gegründet wird und es heißt, ihr dürft keine technischen Studiengänge und man ist in einer Region, die von technischen Unternehmen umgeben ist, dann ist das natürlich eine Einschränkung, die relevant ist, wo man in der unternehmerischen Welt, in der Wirtschaft sagen würde, also Portfolioentscheidung würde anders aussehen. Ja, aber Im Grunde genommen, ich möchte es wirklich auch gar nicht beschönigen. Wir haben heute viele Berufungsverfahren, wo sich Professorinnen und Professoren bei uns bewerben, die von der Wirtschaft den Schritt in die Lehre tun wollen. Und ich verdeutliche dann in den Berufungsverfahren immer, dass es eine bewusste Entscheidung sein muss. Es ist in der Regel eine Entscheidung, die für das gesamte Leben gilt, weil so eine Berufung einer Professur ist zunächst mal auf Probe, aber dann auf Lebenszeit. Aber es ist eben eine extrem erfüllende und sinnstiftende Aufgabe, junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben und auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten.
Das glaube ich definitiv. Also da siehst du ja jedes Semester, wie letztendlich ein Arbeitsergebnis, dann, wenn man es mal so betiteln möchte. Und lass mir aber nochmal nachfragen, also mit den Standorten aufzubauen, das war dir aber noch nicht zugesagt, als du den Schritt dann gegangen bist, als du in die DHBW gewechselt
bist. Nein, in keinster Weise. Also so eine Gründung eines Standorts kann man auch nicht vorhersagen, sondern das ist tatsächlich eine politische Entscheidung. Und ich bin damals mit der Überzeugung an die Berufsakademie gekommen, ich bringe jetzt jungen Menschen bei, wie sie später in ihren Unternehmen Beitrag dazu leisten, damit diese insbesondere in internationalen Märkten erfolgreich sind. Ich hatte übrigens letztens eine Begegnung, die mich sehr berührt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber es war eine mittlerweile auch Führungskraft in einem IT-Unternehmen hier in der Nähe am Standort Neckarsulm, die gemeinsam mit mir ausgewählt war für eine Fotodokumentation Gesichter des Wandels der Region. Also wir waren beide Gesichter des Wandels und wurden da porträtiert. Und ich kannte sie vorher nicht, dachte ich, bis sie dann zu mir kam an diesem Abend, wo die Vernissage war und unsere Porträts ausgestellt waren. Und sie sagte, sie freut sich so, mich zu sehen. Ich möge mich vielleicht nicht erinnern, das tat ich auch nicht. Aber sie wäre eine meiner Studentinnen des ersten Kurses gewesen, den ich damals an der Berufsakademie hatte. Und ich hätte sie als Professorin so beeindruckt, dass sie sagte, so etwas, was ich damals in meiner Wirtschaftszeit gemacht habe, bevor ich Professorin wurde, das ist für sie eine absolute Vorbildfunktion, das möchte sie auch tun. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr nahe geht und ich begegne hin und wieder Menschen, die mir attestieren, ich hätte sie als Vorbild inspiriert für ihre spätere berufliche Tätigkeit oder auch für ihr ehrenamtliches Wirken und das ist einfach ein tolles Kompliment. Also dafür lohnt sich jeder Einsatz.
Absolut. Ich meine, ein ehrlicheres Feedback gibt es ja gar nicht. Also die haben ja auch nichts mehr davon, wenn sie dir jetzt irgendwie ein Kompliment da machen oder so. Ich meine, wenn die Studenten sagen, war ganz toll, das geht es vielleicht noch um eine Hoffnung auf eine zehntels bessere Bewertung oder irgendwas. Aber ich meine, wenn dann jemand seinen Erfolg schon hat, das ist ja dann ja, wirklich ein Schulterklopfen und Gratulation. Wenn man jetzt sieht, den Campus und die duale Hochschule hier, es war jetzt doch deutlich von eine Wachstumsstory, mit 2,5 Mitarbeitern begonnen. Heute beginnen ja allein 600 Erstsemester pro Jahr und neue Studiengänge dabei und klingt ja so erstmal nach einer tolle Erfolgsstory und es läuft. Aber sicherlich gab es ja auch Momente, wo dann auch mal gesagt hast, jetzt ist mir doch mal eher fast nach Jammern zumute, als dass ich da weiter gestalte, weil irgendwelche Knüppel zwischen die Beine geworfen werden oder irgendwelche Hürden auftauchen, wo nicht so geplant waren. Erinnerst dich da noch an irgendwelche Momente?
Oh, da habe ich ganz viele Momente, an die ich mich erinnere. Also das Leben, wenn man in einer öffentlichen Position ist, das ist manchmal schon spannender, als man sich so den öffentlichen Dienst vorstellt, ja, weil in gerade auch jüngeren Jahren ist es sehr häufig so, vielleicht auch durch die Anonymität der sozialen Medien, dass Menschen, die öffentliche Position bekleiden, aber nicht nur die, aus der Anonymität angegriffen werden und teilweise da abstruse Vorwürfe erstellt werden oder auch ganz persönliche Beleidigungen erfolgen. Also das gibt es schon. Also ich kann mich auch erinnern, vor vielen Jahren, wir sind damals als Studienakademie selbstständig geworden und haben uns in einem nicht immer ganz schmerzfreien Prozess von Mosbach, von unserem Muttercampus gelöst. Und da gab es tatsächlich dann eine Agitation gegen mich persönlich und auch gegen den damaligen Präsidenten der DHBW, bei der dann im Radio unser beider Rücktritt verlangt wurde. Also da schluckt man dann schon mal, wenn man das so unvermutet hört. Mir wurden schon Plagiatsjäger auf meine Doktorarbeit angesetzt. Also es gibt ganz viele Dinge, wo man sagt, puh, eigentlich auch, wenn man nur Gutes tun will. Und ich habe ein sehr, sehr hohes Wertegerüst, bin, glaube ich, als Person ausgesprochen integer. Aber allein das schützt nicht vor Angriffen. Ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was so die letzten Jahre in unserer Gesellschaft der negative Aspekt ist. Und natürlich hatten wir auch Phasen, wo wir in unserer Entwicklung gehemmt wurden. Ja, es gab mit diesem Loslösungsprozess von Mosbach zunächst mal einen Paragraphen 5 der Errichtungsverordnung, so nannte sich das, nachdem wir eigentlich gar keine technischen Studiengänge anbieten können. Und also in vielen Bereichen kann man sagen, ja, Wettbewerbsschutz, aber das betraf zum Beispiel auch IT-nahe Studiengänge. Und wenn man jetzt weiß, Heilbronn ist momentan auf dem Weg, mit dem IPAI ein großes Zentrum für künstliche Intelligenz zu werden, wenn nicht das europäische Epizentrum der künstlichen Intelligenz. Braucht noch ein bisschen, aber es gibt einfach ganz viele Akteure, die hier mitgestalten. Und wenn man dann sieht, dass wir keine IT-nahen Studiengänge anbieten sollten, das war natürlich schon eine Randbedingung, die in der Form für die Region nicht nachvollziehbar war. Ja. Und da muss man dann halt mit unterschiedlichen Akteuren drüber diskutieren und letztendlich über einen politischen Prozess vielleicht auch dann Dinge möglich machen, die erstmal nicht möglich sind. Also bei uns war es so, dass dann die Gremien, der örtliche Senat, der örtliche Hochschulrat da interveniert haben und letztendlich dann eben eine Ausnahme für diesen Paragraphen 5 der Errichtungsverordnung geschaffen wurden. Aber das passiert halt nicht von alleine. Also das sind oft lange und manchmal auch sehr zermürbende Prozesse.
Mhm. Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen. Und ihr habt ja jetzt auch ein breites Spektrum, also vom Food Management, was, glaube ich, gar nicht so oft angeboten wird deutschlandweit, bis zu den technischen Bereichen. Was ist denn so, wenn es einen gibt überhaupt, was ist denn da der Studiengang, wo du meiste Herzblut drin hast oder meiste Engagement reingesetzt hast?
Das ist total schwer zu sagen. Also du hast gerade den Studiengang Food Management erwähnt. Der liegt mir schon sehr am Herzen, weil ich ihn gegründet habe, damals mit viel Skepsis vom Ministerium, ob es denn sowas braucht, weil wir haben ihn damals gegründet mit Otto Geisel, damals Slow Food Präsident Deutschlands, mit Eckhard Witzigmann, dem Jahrhundertkoch, und mit Unterstützung auch von Carlo Petrini, der ist jetzt gerade vor 2 Wochen verstorben. Das war der Slowfood-Gründer in Italien, der weltweiten Bewegung, also eines Umdenkens auch in der Nahrungskette. Und damals haben ganz viele ökotrophologische Studiengänge anderer Universitäten geschlossen. Und wir waren trotzdem der Überzeugung, das wird ein Erfolg, weil wir einen ganz anderen Ansatz hatten. Wir haben gesagt, es ist ein wirtschaftsorientierter Studiengang, der eben interdisziplinär aufgestellt ist und bei dem wir die Unternehmen von der gesamten Wertschöpfungskette, von der Erzeugung auf dem Acker bis hin zum Endkonsumenten auf dem Teller abbilden und diese verschiedene Wertschöpfungsketten miteinander im Dialog haben. Und das hat wirklich auch dazu geführt, dieser Studiengang ist innerhalb der DHBW einmalig, wird aber von ganz vielen anderen Hochschulen nachgemacht. Und ich war jetzt gerade in China letzte Woche mit einer großen Delegation und wir haben da natürlich auch wieder viele Produkte gesehen, bei denen das Original in Deutschland entwickelt wurde und es dann in China erfolgreich kopiert wird. Das liegt in der dortigen Kultur. Es werden nur exzellente Dinge kopiert. Also an und für sich ist es eine Auszeichnung, wenn die eigenen Produkte kopiert werden. Und das würde ich so ein bisschen als Gedanken auch mal für meinen Studiengang Food Management mitnehmen. Es werden nur die guten Dinge kopiert. Aber ansonsten, wir sind natürlich hier mit auch den anderen Studiengängen mit Weintechnologie, Wertstoffmanagement, Recycling, personalisierte Ernährung in sehr innovativen Themen unterwegs. Was man aber sehen muss, ist, Unser bei weitem zahlenmäßig größter Studiengang ist der Handel. Wir sind die größte Handelshochschule in Deutschland. Es gibt keine andere Hochschule, die mehr Absolventen jedes Jahr an den Handel entlässt. Und es gibt im Handel eine Auszeichnung, das ist so wie in der Filmbranche der Oscar. Das ist der goldene Zuckerhut. Und unsere Absolventen gehören immer wieder zu den Preisträgern. Ja. Ansonsten natürlich Wirtschaftsinformatik, Data Science, KI. Und jetzt in Zukunft, wir werden jetzt neu angehen, das Thema soziale Arbeit und KI und neue Studienangebote im Bereich der Gesundheitswissenschaften. Wobei für Heilbronn für die Zukunft immer das Thema KI im Curriculum eine Rolle spielen muss. Also wir werden bei allen neuen Studiengängen darauf achten, dass eben die künstliche Intelligenz, die hier für die Region ein besonderes Cluster bildet, damit beinhaltet ist.
Also dürfen wir gespannt sein, wie hoch die Gebäude in der Umgebung hier dann noch werden, weil es sind ja überall Baukräne am Werk und aber auch die Flächen werden ja auch knapp. Also sicherlich spannend, das dann alles unterzubekommen. Aber ihr habt ja noch viel vor oder du hast noch viel vor.
Also. Ja, also für uns als DHBW ist die bauliche Zukunft eigentlich vorgezeichnet. Das Gebäude neben uns, das sogenannte Hofkammergebäude, wurde abgerissen. Da kommt ein neuer Turm hin und den dürfen wir unten mit unseren Laboren bestücken und in den oberen Stockwerken dann eben auch Hörsäle und Verwaltungseinheiten. Darauf freue ich mich sehr. Wir werden aber noch 3 Jahre warten müssen. Also vor Ende 28 ist es nicht fertig. Ansonsten wachsen natürlich auch die anderen Institutionen auf dem Bildungscampus in einer ganz hohen Dynamik und das wirkt sich baulich tatsächlich hier in dem Areal, auch im Innenstadtbereich, erheblich aus. Der Bildungscampus West entsteht dort, wo bislang der Mediamarkt ist. Das ist ein riesiges neues Areal, inklusive eines sehr innovativen Mobilitätskonzeptes, das dann zukünftig den Bahnhof, das ehemalige Buga-Gelände, den Bildungscampus und das IPAI mit einer Seilbahn verbinden wird. Ja. Und auch da ist ja die Presse schon informiert, deswegen verrate ich jetzt hier keine Betriebsgeheimnisse.
Jetzt hätte ich schon gern irgendeine Premiere-Meldung hier drin gehabt.
Nun ja, also vielleicht hat es noch nicht jeder gehört, okay. Aber das Eishockeystadion und das Soleo und das Bollwerksparkhaus werden ja perspektivisch auch einer Erweiterung des Bildungscampus Platz machen. Und das bedeutet natürlich schon, dass der Campus weiter in die Stadt wächst und damit auch die Studierenden und die Wissenschaftler und die Mitarbeiter der Institutionen die Stadt neu prägen werden. Und wir hatten jetzt gerade die Tage, was heißt wir, also die Schwarz Digits und die Mediengruppe vom Handelsblatt haben die große Tech-Konferenz ausgerichtet auf der Theresienwiese. Und da sah man natürlich auch die Besucher, ebenso wie unsere Studenten und Mitarbeiter, entlang der Neckarmeile strömen. Und das ist natürlich schon ein tolles Bild, wenn man jetzt gerade an Sommertagen erlebt, wie die Gastronomie ergänzt wird um Musikvorführungen und DJ-Stände und tatsächlich die Stadt in einem ganz anderen Flow ist.
Ja, toll. Es ist auch schön, also ihr habt ja vorhin mal den Begriff Brückenbauerin zwischen Wirtschaft und Bildung benutzt. Also letztendlich ist das ja auch genau das, dass dann so Konferenzen oder Events dann auch gemeinsam gestaltet werden und dass dann auch letztendlich halt ihr auch endkundenorientiert die Studiengänge auch wählt. Und also danke auch für den perspektivischen Ausblick. Mir ist auch immer wichtig, dass unsere Hörer was mitnehmen können. Gibt es so aus deiner Erfahrung irgend so ein Takeaway aus deiner Praxis, ob es jetzt aus der Industrie oder jetzt aus dem Aktuellen ist, wo du sagst, das kann jeder bei sich irgendwo implementieren oder zumindest mal andenken, irgendwo mitzunehmen. Also ob es jetzt Mindset oder irgendein Ritual oder Praxisbezug oder irgendwas ist. Hast du da was wir unseren Hörern mitgeben können?
Ja, also ich habe wahrscheinlich mehrere Dinge, die ich gerne so als Impulse in die Hörerschaft geben könnte. Ich würde mich hier begrenzen auf einen, der mir sehr wichtig ist. Wir sind in Deutschland momentan die drittgrößte Volkswirtschaft. Das, obwohl wir auf der Landkarte ein winziger Fleck sind, sozusagen ein Stecknadelkopf, und mit 80 Millionen auch keine große Bevölkerung haben. Wir sind drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und viele unserer Märkte befinden sich im Ausland. Wir waren immer Exportweltmeister. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass eine solche Errungenschaft, wie wir sie uns über die letzten Jahrzehnte erarbeitet haben, natürlich etwas ist, was man permanent auch verteidigen muss. Das heißt, wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen weiter innovativ sein, wir müssen weiterhin auch unsere hohen Standortkosten rechtfertigen, damit die Produkte auch international weiter nachgefragt werden. Und wie gesagt, ich war jetzt gerade in China, ich war dieses Jahr mehrfach schon in China, ich war in Singapur, ich war aber auch in sehr armen Ländern wie Burundi. Da hatten wir ein Projekt zur Entwicklung von Genossenschaften. Burundi gehört zu den ärmsten Ländern dieser Welt. Das GDP liegt bei $250 im Jahr. Wir waren dort an einer Universität in Bujumbura, bei der wir einen IT-Studiengang besucht haben mit ungefähr 100 Studenten, 30 Computern und nur 5 haben funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn man in China momentan unterwegs ist oder auch in Singapur, sieht man, mit welcher rasanten Geschwindigkeit die Technologien dort implementiert werden, teilweise mit anderen Rahmenbedingungen. Also wenn man sieht, wie in China produziert wird, die Kilowattstunde kostet momentan 2 Cent, administrative Bürokratie gibt es zumindest dann nicht, wenn die Führung einen klaren Willen und klaren Plan hat. Und natürlich lassen sich auch die Arbeitsbedingungen nicht mit unseren vergleichen. Das ist jetzt nichts, was mir ein Anliegen wäre, unsere Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Im Gegenteil, aber mein Anliegen ist, sich die Welt außerhalb von Deutschland anzuschauen, sich dessen bewusst zu sein, in welchen Umfeldern wir uns bewegen und mit welchen Wettbewerbern wir im Wettstreit um welche Märkte bestehen. Und ich war in meinem Leben immer sehr viel unterwegs, habe 130 Länder besucht. Ich glaube, ich kenne ziemlich viel von dieser Welt. Und es gibt natürlich immer Länder, denen es deutlich schlechter geht als uns. Ja, gar keine Frage. Aber es gibt auch Länder, die überholen uns links und rechts und oben und unten. Und wir müssen uns anstrengen, um da Schritt halten zu können. Und man darf da, glaube ich, auch keine Befindlichkeiten haben. Das sind ja dann manchmal so auch die politischen Ansichten über verschiedene Länder. Ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich versucht, sich ein objektives Bild zu machen. Und Alexander von Humboldt wird das Zitat zugeschrieben: Nichts ist gefährlicher als die Weltanschauung derer, die die Welt nicht kennen. Also von daher wichtig, nicht über etwas reden, sondern tatsächlich es sich auch selber anschauen. Ich fand es übrigens spannend, wir waren auf dieser Delegationsreise letzte Woche in Begleitung verschiedener Pressevertreter. Und einer der Pressevertreter sagte, er wäre, und es war eine deutlich überregionale Zeitung, er wäre der China-Experte seiner Zeitung. Und ich habe ihn dann gefragt, wie häufig er in China ist oder war. Und er sagte, dieses sei seine erste Reise. Also von daher nochmal Alexander von Humboldt, man möge sich die Welt anschauen.
Definitiv. Das ist auch, ich glaube, ein schönes Abschlusswort. Nicole, lieben Dank für die persönlichen Einblicke in deine gesamte Karriere, auch die Ausblicke, was uns hier in Heilbronn noch so erwartet. Und ja, vor allem auch der Appell an alle da draußen, weiter zu gestalten, aber auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wie du vorhin ja auch gesagt hast, in anderen Kulturen ist es auch ein Lob, was zu kopieren. Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht zu stolz sein, mal was anderes anzuschauen, vielleicht mal was zu kopieren oder adaptiert irgendwo anzuwenden. Vielen Dank für das Interview, liebe Nicole.
Lieber Kai, vielen Dank. Es hat mir große Freude bereitet. Und an alle Hörer, schauen Sie durchaus mal auf unsere Webseite www.dhbw.de.
Absolut. Und ja, auch von mir an alle Hörer, ihr habt gehört, was es ausmacht, dann vom Hinterhof beginnend sogenanntes Wachstumsunternehmen dann zu gestalten, auch im nicht-industriellen Bereich. Und abonniert gern den Podcast, teilt die Episode mit jemandem, den es auch interessieren könnte. Und bis zur nächsten Episode Gestalten statt Jammern. Gestalten oder jammern? Bis zur nächsten Episode. Bis dahin, Ärmel hoch. Dein Kai Kissebert.